zu schauen und zu hinterfragen, welche Traumamuster, ja, welche Muster haben sich in deinem Leben festgesetzt, ohne dass es dir vielleicht wirklich auffällt, ohne dass du es wirklich merkst, weil du sie eben für dich angenommen hast, weil du denkst, das gehört zu dir und so bist du eben.
Hi und herzlich willkommen im Me Too Podcast. Das Schweigen hat ein Ende. Der Name ist Programm. Gemeinsam mit meinen Interviewgästen und mit dir möchte ich das Schweigen brechen. Ich bin Mai, Mentorin und Coach für Traumaaufarbeitung nach sexualisierter Gewalt. Mit diesem Podcast möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass sexualisierte Gewalt entstigmatisiert und enttabuisiert wird. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen magst, freue ich mich, wenn du mir etwas in meine virtuelle Kaffeekasse wirfst. Den Link dazu findest du in den Shownotes. So kannst du dazu beitragen, dass die Inhalte dieses Podcasts weiterhin allen Menschen kostenlos zur Verfügung stehen. Bevor es jetzt endlich mit der Folge losgeht, möchte ich dich einfach nochmal darauf hinweisen, auch wenn du es wahrscheinlich schon selber weißt, dass Inhalte dieses Podcasts dich potenziell triggern können, in Klammern aber nicht müssen. Sollte es so sein, dass du aufgewühlt bist, dass dich irgendwas sehr berührt, dass du mit irgendwas vielleicht sogar nicht klarkommst, dann wende dich bitte an eine Person deines Vertrauens und kümmere dich gut um dich. Und nun wünsche ich dir viel Inspiration beim Hören. Willkommen im zweiten Teil des Interviews mit Bibi von Du bist nicht schuld. Genau darüber sprechen wir in dem zweiten Teil des Interviews. Was genau hat es eigentlich mit dem Thema Schuld und Scham auf sich? Und wie kann man innere Kindarbeit dazu nutzen, ja, sich selber zu heilen? Viel, viel Inspiration beim Hören.
Ja, es gab übrigens auch noch ein kleines Schlüsselerlebnis, bevor ich in die Klinik gegangen bin, was mich dazu gebracht hat, zu gehen. Und zwar ab dem Zeitpunkt, ab dem ich meine Traumatherapie angefangen habe, hatte ich den Druck, jetzt musst du gesund werden. Mhm. Alle Mittel, du musst jetzt gesund werden. Mhm. Ja? Wenn du das jetzt nicht schaffst, bist du selber schuld. Ja? Ja. Mir wäre die Schuld. Ja. Und irgendwann, ich sitze mit meinem Partner im Auto und ich tausche mich mal wieder mit ihm darüber aus, dass ich einfach von mir erwarte, endlich wieder ins Berufsleben einsteigen zu können. Und dass das aber so viel Angst in mir hervorruft. Und dann sagt er, er hat mir dann gesagt, nimm es doch hin, dass du krank bist. Akzeptier es doch, dass du krank bist. Mhm. Und entscheide dich einfach für den Weg, gesund zu werden. Lass doch einfach alle anderen Erwartungen, die die Gesellschaft an dich hat oder die du an dich hast, lass das doch alles erstmal hinten überfallen und kümmere dich nur um dich, ohne irgendwie eine Frist zu setzen, wann bis wann das funktionieren muss. Nimm dir Zeit.
Ja. Ja. Super schön. Ja. Also auch da, super krass. Das ist ja auch, ich sag mal, eine unglaublich schöne Positivgeschichte bei dir, dass du so einen tollen Partner an deiner Seite hast.
Ja.
Also nicht nur hattest, sondern immer noch hast. Ja. Also ihr habt ja auch zwei Kinder mittlerweile zusammen.
Ja, nein. Also Kinder sind, meine zwei Töchter sind mittlerweile erwachsen. Die habe ich auch aus einer früheren Beziehung.
Ah, okay.
Aber er hat mich mit diesen zwei Töchtern kennengelernt. Ja.
Mhm. Super schön.
Ja, also mittlerweile sind es halt fast 10 Jahre. Und ja, er tut alles dafür, um mich zu unterstützen, mich zu stärken, mich zu fördern, mich zu fordern. Ja, das macht sehr gut.
Mhm. Wow, das ist ja auch ein ganz, ganz großes Geschenk, da jemanden an der Seite zu haben. Ja.
Mhm.
Und gleichzeitig auch von dir die Fähigkeit, das anzunehmen. Ne? Es
ist ja, total, ja.
Ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Ne?
Mhm.
Ja. Das finde ich auch nochmal schön für die, die zuhören. Ne? Also es ist, man ist nicht in Anführungsstrichen kaputt. Ne? Also man ist immer noch eine geeignete Partnerin, ein geeigneter Partner. Man hat halt andere Themen, über die man spricht. Mhm. Und gleichzeitig bringen die Themen ein, aber auch, das merke ich immer wieder, viel, viel tiefer und enger in Kontakt miteinander. Ja, also mein Partner und ich, wir haben uns auch kennengelernt, während ich mitten in meiner PTBS hing, wirklich mittendrin. Und der hat mich so, so sehr unterstützt. Und ja, das schweißt einen so sehr zusammen. Deswegen da auch immer mein ganz großer Appell an die Menschen, die sagen, oh ja, mich will ja eh keiner oder ach, Beziehung ist voll utopisch für mich. Glaub das nicht. Also wenn du das glaubst, dann ist es so. Ja, selbsterfüllende Prophezeiung. Aber lass die Tür einfach offen und schau mal, was kommt. Ich fand es vorhin noch sehr, sehr berührend und sehr einprägsam, als du erzählt hast, als du und deine ja, Betreuerin in der Klinik da den Antrag ausgefüllt habt und wo sie dich so nach den Symptomen gefragt hat und du immer wieder ja gesagt hast. Das finde ich spannend, weil ich das tatsächlich von sehr, sehr vielen Frauen höre und tatsächlich auch selber erlebt habe, dass vielen gar nicht klar ist, was eigentlich die Symptome alles sind von einer posttraumatischen Belastungsstörung oder sogar von einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung, dass wir ganz viele dieser Dinge ja dadurch, dass die Dinge, also dass der Missbrauch bei vielen ja schon sehr, sehr lange her ist und wir es einfach als Teil von uns sehen. Ne? Vorhin hast du den Satz gesagt, naja, ich bin halt komisch, ich bin halt so, das gehört halt zu mir. Ne? Dass wir da merken, so, Moment mal, nee, das hat so. System. Ich bin nicht komisch, sondern der Großteil der Menschen, die Missbrauch erlebt haben, die fühlen sich so, die fühlen sich schuldig, die haben Scham, die haben Flashbacks, Albträume, sind schnell erregt, haben schnell Angst, ne, sind irgendwie schnell in so einem Hyperarousal, im Deutschen Hypervigilanz, ne, so dauerhaft schreckhaft. Also da gibt es ganz, ganz viele Kriterien, die man sich einfach mal durchlesen kann, also wo ich auch jedem und jeder, die gerade zuhören, mal ans Herz lege, einfach mal zu googeln, PTBS-Kriterien. Ja, dir die einfach mal anschauen, weil ich höre von ganz vielen so, ja, ich habe Missbrauch erlebt, aber ich glaube, ich habe keine PTBS oder ich glaube, ich bin nicht beeinträchtigt oder beeinflusst. Und einerseits finde ich es gut, dass diejenigen sagen, okay, ich glaube, mit mir ist alles okay, weil das ist in Ordnung, du bist okay. Aber zu schauen und zu hinterfragen, welche Traumamuster, ja, welche Muster haben sich in deinem Leben festgesetzt, ohne dass es dir vielleicht wirklich auffällt, ohne dass du es wirklich merkst, weil du sie eben für dich angenommen hast, weil du denkst, das gehört zu dir und so bist du eben. Da mal reinzugehen, egal ob mit, ja, ich sag mal, einem Traumatherapeuten, Traumatherapeutin oder zum Beispiel auch mit mir im traumasensitiven Coaching, da einfach mal, ich sag mal, mit einem Prozessexperten, einer Prozessexpertin mal reinzugehen und draufzuschauen, das kann ganz, ganz viel lösen. Und das muss nicht sein, dass man irgendwie, ne, in der Scheiße rumwühlt, sondern das kann eben, so wie du es vorhin gesagt hast, Knoten lösen. Ne? Das kann so, ah, okay, deswegen ist das so. Und in dem Moment, in dem man es weiß, kann man es ja auch ablegen, ne? In dem du war, in
Also
dem Moment, in
bei
dem
mir war das
du.
tatsächlich wie auf Knopfdruck. Ich habe es verstanden und es war weg. Ich habe Zusammenhang verstanden von meinem sexuell ausgeprägten Verhalten. Ich habe es verstanden und es war weg, dieses Bedürfnis. Einfach so. Ja, also natürlich habe ich heute andere Probleme. Ne? Also bei mir ist es mit der Sexualität jetzt in die andere Richtung geschwappt. Im Moment, also ich habe ja jetzt vor, eine Sexualtherapie anzufangen. Weil ich bin so fehlgeprägt sexuell gewesen, dass ich überhaupt nicht weiß, was ist eigentlich meine Sexualität? Wie sieht die aus? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Und ich auch da wieder dieses Glück zu haben, einfach mit meinem Partner da offen drüber reden zu können, dass das einfach für uns, ja, wir können uns einfach problemlos urteilsfrei darüber austauschen. Das befreit sehr, aber das ist auf jeden Fall noch etwas, was ich lösen möchte, ja.
Ja, das ist super schön und auch super stark und tatsächlich auch super normal. Also ich habe das Gefühl, so normal ist in der Gesellschaft immer so ein langweiliges Wort, aber gerade für Menschen, die Trauma erlebt haben, ist normal so, oh mein Gott, wie cool, ich bin wieder normal, ne? Oder so, ich habe ganz, ganz viele
Ja, es
Klientinnen.
ist.
Ich habe ganz, ganz viele Klientinnen, die dann irgendwie mit Themen kommen und mich irgendwie fragen, so, ist es normal, Mai? Muss das so? Und wenn ich sage, so, ja, das ist normal, dann kommt ganz oft so ein ganz tiefer Ausatmer, so, oh, gut, zum Glück ist das normal, ne? So eine ganz, ganz große
Ja,
Erleichterung. Und
ja
das, was du
klar,
gerade.
weil man fühlt sich ja ohnehin schon so isoliert. Also von den vielen normalen Menschen da draußen fühle ich mich einfach so isoliert mit meiner Problematik, dass ich auch oft ganz froh bin, dass ich auch normal bin manchmal.
Ja, voll.
Ja, da also kann ich das Gefühl haben, dazuzugehören. Also,
ja.
Und nicht
Und
allein.
auch das.
Ich glaube, vielen ist es wichtig, dass sie nicht alleine sein wollen damit.
Ja.
Dann
ja.
viele andere haben, dann ist die Möglichkeit größer, dass es dafür eine Lösung gibt, vielleicht.
Ja. Und auch, dass die Erkenntnis, dass alles genau richtig funktioniert. Ne? Also,
ja, genau.
So die
absolut. Ne? Also, es sind ja ganz normale, dieses Wort, Vorgänge im Körper, die passieren. Ja. Ja, wenn ich mir das Schienbein anhaue, dann bekomme ich einen blauen Fleck. Und wenn ich ein Trauma erlebe, dann funktioniert das vielleicht bei dem einen anders als bei dem anderen, aber grundsätzlich laufen einfach Programme ab im Körper,
ja.
die das
ja. Ja. Und da entsteht ganz, ganz oft auch so ein, fast sowas wie Stolz, so, oh ja, das ist voll normal und mein Körper funktioniert und der hat das alles richtig gemacht, ne? Der hat die PTBS entwickelt,
ja.
damit ich weiterleben kann, damit ich mich nicht von der nächsten Brücke
ja.
stürze, damit ich mein Abitur
genau.
machen kann, ne? Und ganz
ja.
viele solcher Dinge. Das ist so, so gut.
Ja, es ist auf jeden Fall sehr faszinierend.
Definitiv.
Ja, das macht, ja.
Wow. Ja, ich gucke gerade auf meinen Zettel und mein Zettel ist tatsächlich, da sind überall Haken dran. Also ich habe so alles, was für mich wichtig war, wo ich das Gefühl hatte, ah, da möchte ich noch Fragen zu stellen, das möchte ich noch ergänzen, passt für mich total gut. Hast du noch, Bibi, irgendwas, wo du sagst, ah, das darüber möchtest du jetzt gerne noch reden, das sollte jetzt hier auf jeden Fall noch in den Podcast rein?
Also für mich war es zum Beispiel ein bisschen ein Problem, dass es nicht die Möglichkeit gab, juristisch vorzugehen.
Mhm.
Mir hat ganz lange die juristische Anerkennung gefehlt. So, gefühlt gefehlt. was natürlich auch zusammenhing mit meinen Selbstzweifeln, mit meiner vermeintlichen Schuld. Da kamen dann Fragen, wenn noch nicht mal juristisch das alles greifbar ist. Warum, wieso habe ich dann die Rechtfertigung dafür, so krank zu sein oder das überhaupt so zu bezeichnen? Das war für mich wirklich lange ein ganz starker Knackpunkt, ja.
Und wie hast du es für dich gelöst oder hast du es für dich schon gelöst?
Ja, also wir haben halt Schuld und Scham sehr intensiv behandelt. Und dadurch hat sich das auch gelöst. Also ich brauche diese juristische Anerkennung heute. Es wäre natürlich schön und ich weiß auch, wie ich mich damals gefühlt habe, aber es ist nicht mehr notwendig, um zu sagen, um einfach das zu benennen, was es zu benennen gibt. Ne? Und mit Schuld und Scham kein Problem mehr.
Würdest du uns da mal einen kleinen Exkurs geben in Schuld und Scham? Was das eigentlich für Worte sind, wie die zusammenhängen, wo es für dich Klick gemacht hat?
Also Schuld bei mir, ich habe Schuld bei mir gesucht und ich habe sie nicht gesucht, ich habe sie gefunden, ohne sie gesucht zu haben. Habe ich darin, dass ich als Kind und auch als Jugendliche und Erwachsener, ich meine, das hat ja nicht mit der sexualisierten Gewalt in der Kindheit, hat es ja nicht aufgehört, ne? Also auch als Erwachsene, ich bin dann als Erwachsene zweimal vergewaltigt worden und habe diverse sexuelle Belästigungen oder Übergriffe erlebt und ja, wie an den Po fassen oder in den Schritt greifen oder, also das ist ja ein Potpourri an Erlebnissen, das ich da mitbringe. Und ich habe oft oder ich habe lange damit in Kontakt oder verknüpft, ich habe es zugelassen. Ich habe es nicht abgelehnt, ich habe es nicht abgewehrt, ich konnte es nicht abwehren, ich war erstarrt. Das ist es ja auch oft, was ganz viele Betroffene berichten, dass sie entweder, sie haben Angst, was dagegen zu sagen, Nein zu sagen, weil das ja auch eine potenziell lebensgefährliche Situation sein kann oder werden. Oder sie erstarren, und das ist ja auch ein ganz normaler körpereigener Schutz, zu erstarren. Einfach um dieses schlimme Erlebnis gerade verkraften zu können, um da gerade durchzukommen. Ja? Aber bis ich das alles verstanden habe, war es für mich, ich habe es zugelassen. Stellenweise habe ich es gesucht, weil ich ja ganz viele Jahre über die sexualisierte Gewalt Anerkennung und so bekommen habe. Ne? Ich wurde ja ganz lange einfach auch nur so gesehen. Ich war immer die Rothaarige, die ein paar PS mehr hat, immer die mit den großen Brüsten, immer die mit dem runden Hintern. Also ich wurde halt immer objektifiziert und bekam nur darauf Anerkennung und Zuspruch. Mhm. Und ich habe das Gefühl gehabt, als Mensch gar nicht wahrgenommen zu werden, und habe das dann natürlich auf dieser Ebene, weil ich es ja auch gewünscht, ich habe mir ja Anerkennung gewünscht, also habe ich es auch auf der Ebene dann wenigstens gesucht, weil wenigstens da war es mir garantiert. Na, also habe ich es mir, bin ich ja selbst schuld gewesen. Das war ich natürlich nicht, will ich deutlich sagen. Ne? Aber das waren diese Gedanken, die ich damit verbunden habe. Und aus dieser Schuld kam natürlich die Scham. Die Scham, das zu erzählen, also das hat mir oft einfach den Hals zugeschnürt. Wenn meine Therapeutin das angesprochen hat, das hat sich angefühlt, als würde mir jemand den Hals zuschnüren, als würde sich jemand mit Bleigewichten auf meine Brust setzen. Ja, Schuld und Scham. Ja.
Wow. Und in dem Moment, in dem ihr das auseinandergenommen habt, die Geschichte, hast du verstanden, dass dass beides gar nicht da sein braucht.
Ja, also in dem Moment, als sie mich gefragt hat, also es gab so 2, 3 Sitzungen hintereinander, wo sie mich immer wieder gefragt hat. Und kognitiv habe ich es dann schon irgendwann verstanden, aber mein Gefühl ist da schon ein bisschen hinterhergehinkt. Und irgendwann hat mein Gefühl genauso viel Verstand wie mein Verstand. Ja.
Super schön.
Ja, es ist sehr, sehr schön, das Gefühl nicht mehr haben zu müssen, ja.
Wow, ja, ich merke gerade, wie bei mir so alles weit wird. Das finde ich so, so schön und so wichtig. Und da schließt sich auch wieder der Kreis zu ganz am Anfang, wo wir über deinen Insta-Account gesprochen haben. Du bist nicht schuld. Ne? Mhm. Es ist für viele, viele eine Erlösung und für mich auch gewesen, als ich Scham und Schuld verstanden habe. Also für mich war Brené Brown zum Beispiel eine ganz, ganz großer Game Changer, eine amerikanische Forscherin, die genau zu den Themen forscht, Scham und Schuld und wie die zusammenhängen. Und genau, da verlinke ich euch auch gerade am Ende auf jeden Fall nochmal den TED-Talk von ihr, also 15 Minuten TED-Talk, wo sie genau darüber spricht. Das war, ich saß nach dem TED-Talk mit Tränen da und hatte so viel verstanden. Und das war so, wow.
Ja. Eine Sache würde ich noch ganz gern sagen.
Ja, voll gerne.
In mein Schlüssel, es gab für mich einen Schlüssel und den gibt es auch heute. Also es gibt ja heute auch immer noch Phasen, in denen es mir nicht so gut geht, in denen ich so wieder in so eine Leere rutsche. Und mein Schlüssel daraus, aus dieser verschlossenen Tür, ist Selbstfürsorge. Ich lernen müssen, also ich bin dazu gezwungen, das zu lernen. Ich kannte das früher einfach nicht. Ich habe mich nicht um mich gekümmert. Ich habe mich nicht, das sind so banale Dinge, ich habe mich nicht darum gekümmert, zweimal im Jahr zum Zahnarzt zu gehen oder auf meine Ernährung bewusst zu achten. Einfach gut zu mir zu sein. Und ich bin über die innere Kindarbeit.
Oh ja.
Ja. Wo ich übrigens auch sehr interessante Begegnungen hatte. Bin ich zu dieser Selbstfürsorge gekommen. Und mittlerweile ist sie für mich so selbstverständlich und sie ist für mich mein Schlüssel. Ja.
Ja, magst du da noch ein bisschen mehr zu erzählen? Das finde ich super spannend. Also was, wie, wo, was hast du da an innere Kindarbeit gemacht? Gab es irgendwie bestimmte AutorInnen oder bestimmte Sachen, wo du empfehlen könntest, dass man da mal reinschaut? Was waren so ein bisschen Hands-on-Tipps?
Also ich habe das alles im Rahmen meiner Traumatherapie gemacht,
Okay.
geführt. Und als wir das angeschnitten haben, also ich habe das, meine Traumatherapeutin hat das mit mir angeschnitten und dann haben wir oberflächlich so ein bisschen damit gearbeitet und irgendwann hatte ich so die Assoziation, ich muss mich vehement, also ich konnte sehr resolut sein. Ich war nicht so weich, wie ich das heute bin. Ich konnte sehr hart und resolut sein gegenüber der Außenwelt, weil ich mir immer dachte, ich muss mich für mein inneres Kind stark machen und mich für es einsetzen. Und dann ich in der Traumaklinik eine intensivere innere Kindsitzung, wo wir visualisieren, das klingt wahrscheinlich für viele wahnsinnig esoterisch. Ich möchte es nicht in Ich möchte dem Ganzen jetzt, nee, das soll einfach neutral, ne? Kann man das rausschneiden? Nee, einfach nicht. Ich möchte es gar nicht damit in Verbindung setzen. Ich möchte nicht, dass Esoterik an sich schon wieder einen negativen Stempel bekommt. Deswegen, ja. Auf jeden Fall hatte ich so diese innere Kindsitzung und dann wurden wir angeleitet, oder ich wurde angeleitet, zu visualisieren, wie ich meinem inneren Kind begegne. Und ich bin mir als kleinem Kind begegnet vor meinem Elternhaus, nennt man so. Und dann habe ich mich dazugesetzt und habe mit ihm gespielt und ich habe mich gefragt, was würdest du dir von mir wünschen? Und dann habe ich mir geantwortet, dass du bei mir bleibst. Einfach bei mir bleibst. Und bis zu dem Zeitpunkt habe ich ja, wie gesagt, dachte, ich muss mich total vehement für dieses Kind einsetzen. Und aber jedes Mal, wenn ich so in so eine Leere gefallen bin, habe ich dieses innere Kind ja losgelassen. Und diese Antwort, bleib einfach bei mir, die hilft mir immer wieder, aus dieser Leere rauszukommen, einfach wieder Kontakt zu mir als Kind zu finden. Ja.
Wow, super schön. Und
Ja.
tatsächlich, also so, ich sag mal, esoterisch visualisieren klingt, so sehr ist es tatsächlich wissenschaftlich, also es ist Teil von Psychotherapie, ja, also innere Kindarbeit,
Ja.
Teilearbeit ist ein ganz, ganz klassischer Teil von Psychotherapie, die ich auch in meinen Therapieausbildungen, wo es auch immer wieder Teil davon ist. Von daher finde ich das total, total schön und angemessen auch, dass du das hier nochmal
Ja.
benennst, also
Ja.
mir ging es sehr, sehr ähnlich wie dir. Ich habe damals mit dem Buch von der Stefanie Stahl gearbeitet. Das Kind in dir muss Heimat finden. Das war
Oh,
für
das
mich
schreibe ich
auch,
mir mal eben auf.
ja, mach das. Das war super, super schön, weil es für mich so mein Start war und ich damals überhaupt erst verstanden habe, dass es unterschiedliche Anteile in mir gibt und dass ich mehrere innere Kinder und so habe. Das war, ich meine, heute ist das für mich so klar, ne? So selbstverständlich, wenn der Olli und ich mal wieder am, ja, ne, das ist so normal. Und heute sitz ich mit dem Olli, mit meinem Freund irgendwie am Mittagstisch und wir reden über irgendwas und irgendwie, ja, merke ich auf einmal, ich bin voll verletzt, ne? Und dann kommen halt auch so Sätze wie, du, ich bin gerade voll traurig, aber das ist gerade mein inneres Kind. Das hat jetzt gerade eigentlich nicht so richtig viel mit dir zu tun. Ne? So.
Ja, absolut. Man kann das so gut auseinanderhalten oder mittlerweile erkennen, was da
Ja.
ausgelöst wird und warum und ja.
Ja. Das ist super spannend und voll, voll wichtig, dass sich immer wieder klar zu haben, so, was bin ich, ne? Also auf welche Dinge jetzt hier in der Gegenwart reagiere ich als erwachsener Mensch, als Mai, oder wo kommt jetzt gerade ein Kind hoch und sagt, hey, hier bin ich aber gerade verletzt oder hier werde ich nicht beachtet. Und da einfach für sich klar zu haben, und das kann man eben, ich sag mal, relativ niederschwellig auch zum Beispiel mit solchen Büchern lernen, und dann zum Beispiel aber eben auch in Therapien, so wie du es gemacht hast, oder bei mir im Coaching machen wir auch ganz viel Teilearbeit, also auch mit inneren Kindern, teilweise sogar noch mit, ja, nicht mal mehr Kindern, sondern ganz, ganz kreativen Anteilen in einem. Also eine meiner Klientinnen hat zum Beispiel eine Wolke als kreativen Anteil in sich, und immer wenn wir ein Problem haben,
Ja. ││
rufen wir ihre Wolke herbei, ihre kreative Wolke, und dann hat die auf einmal neue Ideen. Ja, also da kann man ganz, ganz viele Ressourcen aufbauen auch. Also nicht nur, ich sag mal, mit den traurigen kleinen Kindern in uns arbeiten, sondern uns ganz, ganz viel Stärke daraus ziehen und uns neue, coole Sachen damit ergeben.
Ja. Also ich ziehe da enorm viel Stärke und wahnsinnig viel Liebe raus. Also ich finde, durch dieses, also man ist sich vielleicht als Erwachsener, der Selbstwert, der leidet oft sehr unter der Geschichte, die man so erlebt. Ne? Mhm. Aber durch dieses innere Kind, also das verbindet mich emotional mit mir.
Ja.
Ich möchte dieses Kind einfach beschützen. Wie, also man hat, glaube ich, so einen Urinstinkt in sich, Kinder beschützen zu wollen.
Mhm.
Ich würde so gerne mein inneres Kind beschützen, aber ich kann es nicht. Aber ich kann einfach in Kontakt bleiben und dadurch Liebe finden. Das ja, also ich Selbstliebe. Da konnte ich ganz lange nichts mit anfangen und das hat mich so unter Druck gesetzt. Lern dich selbst lieben, bla bla. So wütend. Ich habe gesagt, steckt euch das einfach irgendwo hin. Ich kann damit nichts anfangen. Ich kann das nicht irgendwo anmachen oder irgendeinen Knopf drücken und dann ist diese blöde Selbstliebe da.
Mhm.
Ja.
Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Es ist so... Und da, also mir ging es auch ganz lang so. Ja, ich meine, wenn man sich selber nicht fühlt, wie soll man sich denn Selbstliebe geben? Wie soll man das denn spüren? Ja, und deswegen geht nicht, ne? Und deswegen da auch immer mein ganz, ganz großer Appell, egal wie toll, ich sag mal so Persönlichkeitsentwicklungsszene, wie toll sie einem erzählen, ja, meditiere jeden Tag 10 Minuten, dann geht's dir besser, führe ein Selbstliebe-Journal, spreche diese 10 Affirmationen jeden Morgen im Spiegel, ich bin toll, ich bin hübsch, ich liebe mich, bla bla, ne?
Ja.
Also das mag, ich sag mal, für in Anführungsstrichen normale Menschen, ja, also bei denen kein Trauma im Gehirn, also kein so großes, schweres Trauma im Gehirn vorliegt, funktionieren. Aber in dem Moment, in dem wir Traumata erlebt haben, in dem Moment, in dem unser Nervensystem vollkommen drüber ist, in dem Moment, in dem wir eine posttraumatische Belastungsstörung oder vielleicht sogar eine Komplexe haben, da sind unsere Neuronen im Gehirn tatsächlich einfach anders verschaltet. Ja, also es ist einfach anders und da macht es einfach super viel Sinn, sich professionelle Hilfe zu holen. Ja, also so wie du eben in die Klinik gegangen bist, so wie du dir wirklich nicht aufgehört hast, den passenden Therapeuten, die passende Therapeutin auszusuchen. Ja, also da einfach dranbleiben, wie eine Bulldogge sich reinbeißen und sich die Hilfe finden, suchen, die zu einem passt. Ja, und da immer wieder der Appell, sucht euch Hilfe, holt sie euch, meldet euch bei mir, meldet euch woanders. Es gibt ganz tolle Hilfe-Hotlines. Beim Weißen Ring gibt es ganz viele Kontakte, die arbeiten auch mit TherapeutInnen zusammen. Ihr könnt euch über die Krankenkassen Ärztliche Vereinigung, muss man mal eingeben, bei Google ist ein bisschen kompliziert das Wort, aber die Krankenkassenärztliche Vereinigung, die gibt es zum Beispiel pro Bundesland und da könnt ihr zum Beispiel auch anrufen und ganz explizit nach TraumatherapeutInnen fragen bei euch im Umfeld und dann können die sie bei sich in der Suchmaschine suchen, das ist eine interne Suchmaschine, wo Fachärzte und Ärztinnen, also das sind nicht nur TherapeutInnen, aber alle Fachrichtungen können dort freiwillig freie Plätze melden. Ja, das heißt, darüber kann man zum Beispiel auch super schnell mal einen Platz bekommen, wenn man Glück hat.
Ja.
Ich habe innerhalb von 2 Wochen damals meinen Therapieplatz bekommen. Ja. Und deswegen, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Nehmt sie wahr. Und weil ihr seid es wert. Ja, also du bist es wert, dass es für dich vorwärts geht, dass du das für dich heilst und wieder ein selbstbestimmtes Leben führen kannst und darfst. Mhm.
Ja, und diese Hilfe, das ist so wichtig, dass man sich, wenn man sie braucht, dass man sich diese Hilfe sucht. Es gibt ja, ich habe ja auch gesehen auf deiner Seite, es gibt ja, glaube ich, auch so ein gespeichertes Highlight, wo man ganz viel verschiedene Hilfsangebote findet, aufgelistet findet. Also ganz viele dieser Seiten, die sich mit diesen Themen inhaltlich beschäftigen, haben in diesen Highlights solche aufgelisteten Hilfestellen, wie Hilfetelefone, Beratungsstellen, die dir dabei helfen. Auch ich habe das auf meiner Seite. Und wenn einen das überfordert, dann schreibt mich an. Ich glaube, ich kann da auch für dich reden. Schreib die Mai an. Ich weiß, wie offen du anfangs, als du meine Seite entdeckt hast, wie viel Zeit du dir genommen hast, mit mir auch zu schreiben, meine 1000 Fragen zu beantworten. Und wenn diese Kapazität da ist, ich such auch jedem das geeignete Hilfe oder die geeignete Hilfemöglichkeit raus. Wenn ich nur dabei helfen kann, einen Schritt weiter zu gehen, mache ich das total gerne.
Das ist ein super schönes Angebot, Bibi. Okay, wow. Also ich werde euch Bibi auf jeden Fall verlinken, ihren Instagram-Account und auch ihren Blog. Dann könnt ihr da in den Shownotes einfach mal reinklicken und ihr auf jeden Fall ein Follow bei Insta dalassen. Euch mal durch ihren Blog scrollen. Und liebe Bibi, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für deine Offenheit, deine Ehrlichkeit, deine Authentizität, deinen Mut. Und ich würde dir das letzte Wort hier für diese Podcast-Folge gerne überlassen.
Oh Mann, das letzte Wort. Ja. Mit dir ist die Welt so, wie sie ist. Das Wort.
Danke dir, Bibi.
Das war's mit dem Interview mit Bibi von Du bist nicht schuld. Ich hoffe, wenn bei dir etwas hängen geblieben ist, dann, dass du nicht schuld bist. Wenn dir Bibi gefallen hat, dann lass ihr total gerne ein Follow auf Insta da. Und wenn du bei mir auch noch nicht drauf warst, auch mir sehr gerne. So, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn du mir etwas in meine virtuelle Kaffeekasse wirfst. Die findest du in den berühmten Shownotes. Dort lohnt es sich aber auch ganz unabhängig von meiner Kaffeekasse reinzuschauen. Denn da findest du den Link zum kostenlosen Download meines E-Books, das Trauma-Kit. Trauma verstehen und Flashbacks endlich in den Griff bekommen. Inklusive Notfallübungen und alles in leicht verständlicher, traumasensitiver Sprache. Außerdem findest du dort auch Infos zu meinen Online-Kursen, wann mein nächstes Gruppenprogramm startet und wie du mit mir im 1:1 arbeiten kannst, wenn du das denn möchtest. Und nun wünsche ich dir von Herzen alles Liebe. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Alle 2 Wochen montags erscheint hier eine neue Podcast-Folge. Und vergiss bis dahin nicht, du bist nicht alleine.